Dieser Podcast wird präsentiert von der SBB. Wir chauffieren Sie täglich direkt nach Bologna, Mailand und Venedig. Dorthin, wo die Abende länger sind.
NZZ Akzent. Nein, es ist kein Schlagerstar, der hier in Quedlinburg auf die kleine Bühne kommt, sondern Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt.
Was für ein Empfang, liebe Freunde! Das ist die Vision 2026! Herzlich willkommen!
Und auch in Merseburg, ein bisschen weiter, skandieren sie, als er auf die Bühne kommt, seinen Namen.
Hallo Merseburg!
Bea Siegmunds Wahlkampf, das ist so ein bisschen eine Erfolgstour durch das Bundesland, oder?
Absolut. Also ich habe etwas Vergleichbares bei einem deutschen Politiker bisher noch nicht gesehen. Das ist wirklich, als würde ein Popstar auf die Bühne kommen. Da warten teilweise 5000 Leute, schreien seinen Namen und es passt ja, denn er ist ja auch der große Favorit für diese Landtagswahlen, die er mit der AfD in Sachsen-Anhalt anführt. Die Partei liegt in Umfragen bei über 40% und damit sind alle anderen hinter ihm weit abgeschlagen.
Wenn es nach den Umfragen geht, könnte Ulrich Siegmund der erste AfD-Ministerpräsident in Deutschland werden. Seinen Aufstieg und den Abstieg der anderen Parteien in Sachsen-Anhalt analysiert die Deutschland-Redaktorin Beatrice Achterberg. Ich bin Simon Schaffel. Siegmund ist als junger Mann in der CDU gewesen. Beatrice, wie wurde er denn zum AfD-Spitzenkandidat jetzt?
Das ist interessant, wenn man da rein auf den Lebenslauf guckt, dann ist das halt so eine klassische Parteilaufbahn. Also er ist mit 18 oder 19, sagt er, in die CDU eingetreten. Das ging ihm alles zu langsam. Er wäre gern Pressesprecher in Stendal geworden. Das haben sie ihm nicht gegeben. Er fand auch so die immer gleichen Veranstaltungen. Das war ihm zu langweilig. Da war nichts los. Und dann ist er ein Jahr später in die damals noch erst gegründete AfD eingetreten. War dann Mitglied und ist dann so diese Funktionärsebene hochgeklettert, bis er Co-Fraktionsvorsitzender wurde. Womit er aber sehr früh aufgefallen ist, ist sein TikTok-Auftritt. Also schon 2016, 2017 hatte er da eine bemerkenswerte Reichweite. Damals wurde er noch dafür belächelt, gilt er so als so ein bisschen Kinderplattform. Aber ich würde sagen, das hat ihm langfristig, also wirklich auch zum Spitzenkandidaten gemacht.
Ja, er ist 35. Also einmal mehr jetzt in letzter Zeit ein Politiker, der eben TikTok und so weiter nutzt und das scheinbar auch wirklich zu seinem Erfolg beiträgt.
Genau, und er hat die Plattform halt wirklich verstanden. Oft ist halt so, Politiker sind im Wahlkampf und dann sagt ihnen halt ihr Team, jetzt musst du hier mal TikTok machen, stell dich mal dahin und tanz, ich übertreibe etwas. Und bei Siegmund ist es einfach ganz natürlich. Also er zückt halt sofort das Handy, das ist für ihn schon so Second Nature.
Ist das der einzige Grund, warum er jetzt gerade mehr Erfolg hat als andere? Oder was würdest du sagen sonst noch?
Also es ist ja insgesamt so, dass die AfD immer erfolgreicher wird und die Umfragen anführt, sowohl auf Bundesebene als auch in vielen Bundesländern. Und Siegmund ist aber nochmal, würde ich sagen, anders als andere Politiker. Also sehr auffällig ist halt seine wahnsinnig gute Laune. Das klingt einfach, oh, da ist mal jemand gut gelaunt. Aber viele AfDler sind halt oft in dieser so Opferpose. Man kennt das aus Interviews mit den beiden Co-Parteichefs Alice Weidel, Tino Chrupalla. Die sind dann schneller angefasst, werden aggressiv. Das kommt natürlich nicht gut an. Und er macht halt wirklich einen dezidierten Gute-Laune-Wahlkampf.
Ich möchte, dass jeder hier heute dieser Veranstaltung mit einem guten Gefühl nach Hause geht, dass es das Richtige ist, was wir gemeinsam machen. Dass wir auf der richtigen Seite stehen und dass wir die Zukunft sind. Und das ist so. Wir sind die Zukunft, liebe Freunde.
Ich habe ihn ja an einem Tag im Wahlkampf besucht. Er hat wirklich von morgens bis abends gute Laune, Hände schütteln, breites Lächeln. Also man denkt manchmal, dem müssen eigentlich die Mundwinkel wehtun von vielem Lächeln, aber dem geht einfach nicht die Energie aus. Er erinnert so ein bisschen an so einen Typus Verkäufer. Also er könnte einem wahrscheinlich auch total gut das nächste Auto oder eine Versicherung verkaufen. Und tatsächlich hat er auch eine Verkäuferkarriere hinter sich. Er hat sich mal selbstständig gemacht mit Parfüm.
Was für Parfüm?
Unisex-Düfte, und zwar für Räume, sodass du, wenn du in ein Fitnessstudio gehst und es riecht nach Orange, Bergamotte, dann fühlst du dich noch heiterer und willst noch mehr Sport machen. Das war sein Unternehmen.
Okay, er scheint da gewisses Wissen zu haben, wie man Zielgruppen managt, sage ich jetzt mal, oder eben Räume.
Exakt, genau.
Schöne Grüße von einem normalen AfD-Infostand heute in Halle, liebe Freunde!
Man hat einerseits diese entwaffnende Freundlichkeit von Ulrich Siegmund im Wahlkampf, und dann hat man auf der Gegenseite linke Medien wie den Spiegel, die den natürlich sehr, sehr kritisch betrachten und ihn in eine bestimmte Richtung framen wollen. Sehr beispielhaft ist das aktuelle Spiegel-Cover »Der gefährlichste Mann Deutschlands«. Ist die Überschrift. Es erinnert so an ein Fahndungsfoto, ja. so ein Bild von Ulrich Siegmund. Es ist nur sein Kopf zu sehen. Und dann diese Überschrift. Und das war gerade so lanciert. Das war auf dem Markt, dieses Cover. Der Spiegel veröffentlicht das natürlich immer, bevor es so als Print rausgegeben wird. Und kurze Zeit später kursierte dann ein Video, wie Ulrich Siegmund lässig so ein Stapel Spiegel-Cover unterschrieben hat.
Ich muss hier ganz viele von diesen Dingern unterschreiben. Ich dachte, ich bin so gefährlich. Ich frage mal die Leute, die hier darauf warten. Bin ich so gefährlich, liebe Freunde?
Weil dann Leute anfingen, hey, unterschreib hier doch mal gefährlichster Mann in Deutschland. Und das ist so ein bisschen typisch Ulrich Siegmund. Also egal, was man ihm vorwirft, das prallt einfach alles an seiner guten Laune, und ich setze noch einen Witz drauf und so, es prallt alles an ihm ab.
Wenn man die gute Laune jetzt mal auf die Seite legt, es ist ja Fakt, dass die AfD von Sachsen-Anhalt zumindest vom Landesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Wie geht Siegmund damit um? Also distanziert er sich von dieser Beschreibung oder was macht er?
Er distanziert sich davon, wie viele AfD-Politiker. Er sagt, das hat nichts mit der Realität zu tun. Und er macht sich sogar darüber lustig. Er sagt, die Leute lachen darüber. Er liegt meiner Meinung nach nicht falsch, denn dieses Label gesichert rechtsextremistisch, das haben inzwischen viele Landesverbände der AfD, auch die Bundes-AfD wurde so eingestuft, darf offiziell beobachtet werden vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und das hatte vor ein paar Jahren schon noch eine Wirkung auf die Leute. Man möchte keine Partei wählen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und das ist mittlerweile aber fast verflogen. Also sicherlich hält das noch einige ab, aber den Wählern, den Anhängern, den Sympathisanten der AfD, die interessiert das überhaupt nicht mehr. Die halten das für politisches Theater und die sind einfach dagegen immunisiert. Das hat sich total abgenutzt.
Mhm. Und wohin würdest du ihn jetzt legen? Also gehört er eben zum bestehenden völkischen Flügel, Björn Höcke und so weiter, wenn man die ganze AfD betrachtet? Oder wohin würdest du ihn platzieren?
Das ist interessant bei Ulrich Siegmund. Ich würde nämlich sagen, der ist total anschlussfähig, was wieder so zu seinem Verkäufer-Image passt. Also er kann so mit allen Strömungen, mit allen Richtungen. Der kann mit Björn Höcke auftreten, Landeschef von Thüringen, gilt so als Rechtsaußen-Ausleger der Partei, als Schmuddelkind. Er kann aber auch mit den Parteichefs, Alice Weidel, Tino Chrupalla. Er kann auch mit gemäßigteren Figuren, mit Leuten aus der Fraktion. Also er ist da total, ja, der kann mit jedem.
Würde die Partei denn jetzt am 6. September einen Großerfolg haben? Würde er in die Position kommen, dass dieses Parlament ihn zum Ministerpräsidenten machen würde? Wie würde sein Kabinett aussehen? Wie würde es dann weitergehen, wenn wir es jetzt ins Konkrete drehen?
Ganz konkret weiß man das noch nicht. Das versuchen sie auch ein bisschen unter der Decke zu halten. Aber es ist naheliegend, dass einige seiner engen Vertrauten, beispielsweise sein Sprecher Patrick Haar oder auch Hans-Thomas Tillschneider, der hinter dem Regierungsprogramm steht, so als Vordenker der AfD Sachsen-Anhalt gilt, dass die einen Posten bekommen. Es gab jetzt aber schon im Zusammenhang mit diesem Wahlkampf Geschichten über, mit wem arbeitet der eigentlich zusammen, der Ulrich Siegmund. Da sind ein paar Leute dabei mit einer merkwürdigen Vergangenheit. Beispielsweise sein Sprecher und Vertrauter, der Patrick Haar, war mal in einer Organisation, in einem Verein mit dem Namen Heimattreue Deutsche Jugend. Und man hört es schon so ein bisschen. Ja. Die Heimattreue Deutsche Jugend wurde 2009 wegen verfassungsfeindlicher Bestreben vom Bundesinnenministerium verboten.
Also rechtsextreme Ziele, eindeutig.
Sozusagen, genau.
Ja. Und dieser Hans-Thomas Tillschneider, den du erwähnt hast, der das Programm geschrieben hat. Also was ist das für ein Programm? Was für ein Typ?
Hans-Thomas Tillschneider ist für mich kein Rechtsextremist, aber er kommt definitiv aus diesem nationalistischen, völkischen Flügel. Er steht maßgeblich hinter dem Regierungsprogramm und er möchte in Sachsen-Anhalt die sogenannte, in seinen Worten, patriotische Wende für ganz Deutschland einleiten. Was heißt das? In der Kulturpolitik soll man sich wieder auf deutsche Identität berufen, Steuergelder für Vereine, Organisationen, die sich nicht zur patriotischen Wende bekennen, denen sollen die Mittel gestrichen werden. Und sogenannte antideutsche oder linke Kunst soll eben nicht mehr gefördert werden. Vereine und Institutionen sollen nur noch solche Fördermittel bekommen mit glaubhaftem Bekenntnis zur demokratischen Ordnung und zu einer patriotischen Grundhaltung. Das gibt's in Deutschland bisher nicht.
Spätestens jetzt muss man natürlich auch über das Hauptthema sprechen, gefühlt, oder Migrationsdebatte. Das ist auch bei ihm Top-Thema.
Endlich ein Ende mit dieser ungeregelten Migration, dass wir endlich unsere eigenen Gesetze einhalten und trennen zwischen denjenigen, die ja gerne mitmachen wollen, die mit anpacken wollen, die gerade schon mit mir Fotos gemacht haben, und zwischen denjenigen, die unser System ausnutzen, die sich ein schönes Leben auf unsere Kosten machen wollen. Die können die Heimreise antreten, die sind hier nicht willkommen und das möchten wir nicht, liebe Freunde.
Das ist die klassische restriktive Migrationspolitik der AfD, die er da vertritt. Also da weicht er nicht von der Bundespartei und von anderen Landesverbänden ab. Das heißt, übersetzt gesagt, alle, die hier nichts mehr zu suchen haben, vor allen Dingen ausreisepflichtige Asylbewerber, sollen möglichst schnell abgeschoben werden.
Und was gibt es sonst noch, abgesehen von Kultur und schärferen Abschiebungen?
Sein populärstes Wahlkampfversprechen neben der Migrationswende ist wahrscheinlich die Ankündigung, aus dem Medienstaatsvertrag auszusteigen. Was heißt das? Wir haben in Deutschland ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der gebührenfinanziert ist. Also viele Bürger, gerade in Ostdeutschland, sind genervt von der einseitigen Berichterstattung. Bei der AfD ist es auch seit Jahren ein Thema. Man muss dazu sagen, sie werden auch oft unfair behandelt. Sie werden weniger in Talkshows eingeladen von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und Sigmund sagt, seine erste Amtshandlung wird halt aus diesem Medienstaatsvertrag auszusteigen. Und das kann er tatsächlich auch, wenn er dann Ministerpräsident wird und eine Mehrheit im Landtag hat.
Was würde das dann heißen, wenn dieser Vertrag aufgelöst ist?
Niemand weiß genau, wie das aussehen würde, weil das ja seit Jahrzehnten nicht passiert ist und alle Parteien sich mit diesem Rundfunkapparat angefreundet haben. Aber man kann den Vertrag auflösen. Es gibt dann eine ungefähr 2-jährige Frist. Also es dauert alles auch dann sehr lange, bis es umgesetzt wird. Und das hieße dann womöglich, dass in Sachsen-Anhalt eben nicht wie bisher der MDR empfangen wird. Und das dann beispielsweise stellt man das Radio ein und dann kommt ja an der gewohnten Stelle nichts mehr. Die AfD sagt, sie will das dann durch einen sogenannten Grundfunk ersetzen, also eine Alternative. Aber wie das genau aussieht, das kann sich, glaube ich, bisher keiner so richtig vorstellen.
Wir sind gleich zurück.
Eigentlich wollten sie im Mercato di Mezzo nur kurz etwas essen. Jetzt ist es dunkel, die Gassen lebendig und der Rückweg kann warten. So beginnen italienische Spätsommerabende. Unangekündigt, spontan, ohne Ziel. Steigen Sie ein. Nach Bologna, Mailand und Venedig fahren Sie täglich direkt, ohne Umsteigen. Jetzt online buchen auf sbb.ch.
Die AfD unter Ulrich Sigmund liegt in den Umfragen klar vorne. Hinter ihm folgt weit abgeschlagen der aktuelle Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze von der CDU. Warum ist der denn so abgeschlagen?
Das hat mehrere Gründe. Also einmal wurde er ins Amt gehievt von seinem Vorgänger Rainer Haseloff. Der war recht beliebt. Die CDU hatte eigentlich gesagt, dass Haseloff bis zum Schluss im Amt bleibt. Aber es gibt ja diesen Amtsträgerbonus und es hat sich schon abgezeichnet, dass Schulze sehr schwer haben wird gegen die AfD, gegen Sigmund. Also hat man ihn sozusagen frühzeitig ins Amt geholt und da so mit fadenscheinigen Begründungen. Das haben die Leute nicht vergessen. Das hat an der Glaubwürdigkeit gekratzt. Und insgesamt ist Schulze halt ein solider, aber zurückhaltend kommunizierender, eigentlich so ein klassischer so Landes-CDU-Politiker vom Typ her. Er hat es einmal durch seine reservierte Art sehr schwer gegen diesen Popstar-Typus. Ulrich Sigmund mit seiner wahnsinnigen Social-Media-Präsenz, mit seinem Charme, die Leute himmeln ihn halt wirklich an, wenn sie sich dafür ein Selfie anstellen. Und bei Sven Schulze bleiben die Wahlkampf Stände teilweise wirklich recht mager besucht.
Ja. Wie geht er mit dieser Bedrohung von rechts jetzt um? Also wie klar distanziert er sich von der AfD? Wie positioniert er sich da?
Also es ist klar, dass CDU und AfD nicht koalieren werden. Das haben beide schon lange vor dem Wahlkampf mehrfach ausgeschlossen. Es wäre für die CDU auch nicht denkbar. Die sind jetzt so bei ungefähr 22% mit einer AfD zu regieren, die über 40% erreicht. Das passt nicht zu deren Selbstbild. Da so abgeschlagen zu sein, das kommt nicht in Frage. Und er hat noch einen Nachteil. Sigmund ist halt glasklar, wie er regieren möchte, nämlich nur alleine mit einer stabilen AfD-Mehrheit. Bei Sven Schulze weiß man das gar nicht. Es wird quasi unmöglich, eine Regierung zu bilden ohne die AfD und ohne die Linken. Dafür reichen einfach die Umfragewerte momentan nicht.
Also, wenn ich das richtig verstehe, wird es nur einen klaren Sieg der AfD geben, wo dann Sigmund durchregieren könnte mit einem klaren Ergebnis. Und wenn er nicht vollends das erreicht, dann bleibt er in der Opposition.
Exakt, das ist das, was er sagt. Das hat viele Beobachter überrascht. Er sagt, er will nur eine Alleinregierung mit stabiler Mehrheit. Ergibt auch Sinn, weil wenn er diese Mehrheit nicht hat, wenn er sich auf ein paar CDU-Überläufer verlassen muss, wenn er sich auf das BSW, die Partei von Sarah Wagenknecht verlassen muss, dann hält das wahrscheinlich nicht so lange und dann wird das viel früher scheitern, als ihm lieb ist. Und an die erste AfD-Regierung sind die Erwartungen, natürlich auch die Sorge bei einigen, halt wahnsinnig hoch.
Wenn wir jetzt das durchspielen, was könnte es auslösen, wenn die AfD den Erfolg erreicht und Sigmund wird der erste AfD-Ministerpräsident?
Sollte das Kunststück wirklich gelingen für die AfD, wäre das eine Sensation, weil es könnte ein politisches Erdbeben auslösen. Also man hätte dann die erste AfD-Regierung. Das ist eigentlich das, was die etablierten Parteien jetzt 13 Jahre mit allem Möglichen, mit wir prüfen ein Verbotsverfahren, wir schließen, wir ändern die Tagesgeschäftsordnung und so weiter, verhindern wollten. Also dieser Damm wäre gebrochen und sie können sicher nicht alle ihre Versprechen einhalten, aber sollten die Bürger in Sachsen-Anhalt das Gefühl haben, das Land wird ganz okay regiert, wäre es für die CDU, die ja immer noch an der Brandmauer zur AfD festhält, sehr schwer bis unmöglich, noch weiter zu argumentieren, warum sie mit der AfD auf gar keinen Fall koalieren können und stattdessen immer wieder diese linken Koalitionen eingehen, Minderheitsregierung toleriert von links und so weiter. Also da würde es dann, glaube ich, wirklich bröckeln und zu einer womöglich auch Rebellion in der CDU, CSU kommen.
Danke dir.
Danke euch.
Das war der Akzent mit der Deutschlandredaktorin Beatrice Achterberg. Übrigens, in der neuen Folge von NZZ Machtspiegel, dem Podcast über deutsche Politik, da ist Holger Friedrich zu Gast, der umstrittene Verleger der Berliner Zeitung unter anderem. Er beantwortet da die Frage, was man von Ostdeutschland lernen kann. NZZ Machtspiegel zu hören, wo auch immer ihr das hier hört. Mein Name ist Simon Schaffer, bis zum nächsten Mal.